Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute sprechen wir über einen Kriminalfall, welcher sich vor rund 400 Jahren abgespielt hat. Die Hinrichtung eines Unschuldigen. Im 17. Jahrhundert wird in einem Dorf zwischen Trier und Köln der Priester Campensis in einem Hexenprozess zum Tode verurteilt und verbrannt. Miguel, was kannst du uns denn dazu erzählen?
Ja, Michael Campensis, der Hexenpfarrer oder wie es in einer älteren Publikation zu dem Thema heißt, ein Pfarrer auf dem Scheiterhaufen in der Eifel. Das war ein Mann, der, wie du es erwähnt hast, vor etwa 400 Jahren gelebt hat, in Au bei Prüm. Das ist ein Ort etwa 100 Kilometer nördlich von Trier und auch 100 Kilometer von Köln entfernt, nahe der belgischen Grenze, also wirklich in der tiefsten Eifel. Und das war halt ein Priester, von dem wir halt wissen, dass er existiert hat und von dem wir halt wissen, dass er hingerichtet worden ist, als Priester.
Und warum wurde er hingerichtet? Also was wurde ihm da angelastet?
Ja, er hatte leider wahrscheinlich das Pech, dass er halt in einer Epoche gelebt hat, die vor allem geprägt worden ist durch das Thema Hexenverfolgung. Wir haben darüber ja schon mehrmals hier im Porta-Podcast berichtet, unter anderem auch mit Rita Volkmar von der Universität Trier, eine ausgewiesene Expertin zu diesem Thema. Und sie hat uns ja zum Beispiel dann halt eben berichtet, wie diese Epoche man sich damals vorstellen muss. Das ist eine Zeit vor 400 Jahren, in der zum einen Deutschland gespalten ist. Es gibt die Katholiken und die Reformation unter Luther. Wir haben den 30-jährigen Krieg, der Verwüstung, Leid und Zerstörung bringt, auch in unsere Region. Und wir haben Missernten. Und die Leute haben in dieser Epoche an Hexen geglaubt oder Hexer oder glauben wollen oder halt jemanden da verantwortlich machen wollen für das, was ihnen zuleide gefahren ist.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass bei uns in der Region die Hexenverfolgung auch sehr intensiv war. Also wenn man es jetzt mal europaweit vergleicht.
Genau, das kommt auch noch hinzu. Wir haben ja da mal Zahlen erwähnt. Ich glaube, von rund 1000 Hinrichtungen im Kurfürstentum Trier. Das entspricht also der Region an der Mosel, die Stadt Trier und halt eben die Eifel ist da die Rede vor 400 Jahren. Und auch genauso viele wahrscheinlich im sogenannten Kurfürstentum Köln, was auf der anderen Seite quasi zu finden ist. Also halt die nördliche Eifel und das Gebiet am Rhein rund um Köln. Also das sind vor allem bei einer Einwohnerzahl, die ja geringer ist als heute, ist das eine ganze Menge. Und das sind ja auch nicht nur Frauen gewesen, sondern auch bis zu einem Drittel auch Männer. Unter anderem halt eben auch unser Priester Campensis.
Jetzt waren das früher ja öffentliche Prozesse und heute sprechen wir von einem Kriminalfall. Wie passt das zusammen? Also warum sind die Leute heutzutage unschuldig?
Also heutzutage, ich glaube, das müssen wir gar nicht groß diskutieren, ist davon auszugehen, dass es ja wirklich keine Hexen und Hexer gibt. Sieht man mal von Harry Potter mal ab oder von den Karnevalsverkleidungen und so weiter. Und man sieht schon, wir bewerten heute diese Begriffe positiv. Aber damals vor 400 Jahren haben die Leute das allen Ernstes geglaubt. Und für die war das dann tatsächlich ein Verbrechen, als Hexer oder als Hexe bezichtigt zu werden. Und mit Bezichtigung meine ich nicht nur, dass man die halt beschuldigt hat, sondern die sind auch dann förmlich angeklagt worden und dann auch vor einem weltlichen Gericht herangezerrt worden, sodass sie sich dort rechtfertigen mussten. Und dann wurde dann wirklich wie bei einem normalen Gerichtsverfahren, wurde dann darüber diskutiert, warst du als Hexer oder als Hexe tätig? Und da kommt natürlich dann immer der Teufel ins Spiel, in welcher Form auch immer.
Jetzt ist es natürlich Ironie des Schicksals, wenn gerade ein Pfarrer dem Hexentum bezichtigt wird. Was genau ist da damals passiert? Was weiß man da?
Ja, um diesen Pfarrer Campensis ranken sich mehrere Sagen, die ein Heimatforscher damals vor über 50 Jahren, Hans-Josef Schad, mit protokolliert hat und auch ausgewertet hat und die zuvor auch von einem anderen Heimatforscher, Zender, gesammelt worden sind, schon in den 30er Jahren. Also das heißt, es gab da eine mündliche Überlieferung über dem, was diesem Campensis zugefahren sein soll. Übrigens auch nur ganz kurz hier angemerkt, weil du es auch gerade angesprochen hattest, es waren ja wie gesagt nicht nur, was man sich immer so vorstellt, sozusagen einfache Mägde betroffen von dieser Hexenverfolgung und dem Tod, sondern auch durchaus auch vermögende Leute, wie zum Beispiel unser Dietrich Flade in Trier, damals der reichste Mann von Trier, oder halt eben auch Priester, wie halt in diesem Fall auch der Campensis war nicht der einzige Priester, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist als angeblicher Hexer. Aber konkret zu Michael Campensis, ihm wurde damals vorgeworfen, dass er jahrelang Kinder im Namen des Teufels getauft haben soll.
Also hat er ihnen Teufelsnamen gegeben oder wie?
Das wissen wir leider nicht. Oder ob er da eine Beschwörungsformel hat von sich geben lassen, wie wenn heute, keine Ahnung, halt eben Lord Voldemort quasi nochmal seinen Zauberstab hervorholen würde. Das wissen wir wirklich nicht. Aber das ist nicht der einzige Vorwurf. Der andere Vorwurf sagt, dass er zum Beispiel mal einen Termin in Köln gehabt haben soll. Ist ja wie gesagt nur 100 Kilometer entfernt von Au bei Prüm. Und dann aber noch am gleichen Abend zurück sein sollte in Au, um eine Messe zu zelebrieren. Und das hat er dann bewerkstelligt, indem er auf einem Geißbock oder auf einem Besen mal eben zurückgereist sei. Ja, also ich meine, ich stelle mir da so vor, der ist beim 1. FC Köln aufgekreuzt und hat sich den Geißbock da kurz ausgeliehen und ist mit ihm da eben rüber. Aber damals vor 400 Jahren war das ein ernst gemeinter Vorwurf, laut diesen Sagen.
Ich finde es ja immer wieder interessant, was einem da alles als Hexerei ausgelegt werden kann. Dass wenn man sogar pünktlich ist oder schneller wieder da ist, als man dachte.
Genau, das ist ja manchmal aberwitzig, dass, wie du selber sagst, zum Beispiel halt die Milch verdorben war von einer Kuh und dann wurdest du als Hexe angeklagt, weil du angeblich daran schuld gewesen sein sollst. Gaga. Aus heutiger Sicht, deswegen auch deine Frage, ist das ein Verbrechen oder nicht? Aber damals war das für die Leute ernst gemeint. Und wehe, jemand stellte sich diesen Verdächtigungen entgegen oder hat das kritisiert, da musstest du dann selber um dein Leben fürchten. Ja, und das ist aber auch nicht der einzige Vorwurf, den man ihm damals auch gemacht hat. Er soll zum Beispiel auch sich in einen Werwolf verwandelt haben und damit Tiere gerissen haben. Also alles sagen, die damals gesammelt worden sind und die halt über die Jahrhunderte hinweg halt eben weiter erzählt worden sind und die halt dann eben vor 50 Jahren dann wirklich mal ausgewertet worden sind.
Wenigstens wurde er dann auch für was Cooles verurteilt und nicht, dass die Milch sauber geworden ist.
Ja, wenn man so will, ja. Leider bringt ihm das natürlich dann nichts mehr, denn tot ist er tot.
Der Heimatforscher, der sich mit dem Tod von Kampenses beschäftigt hat, Hans-Josef Schad, musste jahrelang recherchieren, um Informationen zu diesem Fall zu bekommen. Es ist gar nicht so einfach, da überhaupt irgendwie Unterlagen zu bekommen, oder?
Genau, also der Hans-Josef Schad ist mittlerweile verstorben und hat halt eben als Dorfschullehrer sich sehr interessiert für die Geschichte von Au bei Prüm und generell zur Geschichte der westlichen Eifel. Hat er so viel publiziert, unter anderem halt eben zu diesem besagten Hexenpastor, der ja keiner war. Er beschreibt dann sehr minutiös, wie er halt dann Anfrage um Anfrage gestellt hat beim bischöflichen Archiv in Trier und in Köln und bei einem Landesarchiv in Koblenz und dann halt dann manchmal dürre Informationen zurückbekommt oder auch gar keine. Das stelle ich mir dann immer etwas frustrierend vor, aber zumal in Zeiten, als wir noch kein Internet hatten, keine E-Mail, das Ganze ging also über einen langsamen Briefverkehr oder ein Telefonat und dann wurde wieder geschaut und dann wieder warten, was zurückkommt und wieder ein Puzzlebaustein. Aber er hat am Ende tatsächlich dann doch einiges herausfinden können zu diesem Michael Kampenses. Übrigens, die Sagen erzählen auch Geschichten, wie der Michael Kampenses damals ums Leben gekommen ist. Du hast es gerade erwähnt, er ist verbrannt worden, aber es gibt eine sehr detaillierte Schilderung, was da konkret passiert ist. Möchtest du sie hören?
Gerne, wie wird das Ganze denn beschrieben?
Ich lese das mal kurz vor, das ist wie gesagt aus dieser Sammlung der Sagen. Da heißt es: Ein Student, der auch Geistlicher werden wollte, ist dahinter gekommen, dass also der Kampenses ein Hexer sei, ein Hexenmeister. Da wurde der Pastor verbrannt auf dem Ratsberg. Das ist eine Erhebung in der Nähe von Au. Ein Kreuz steht heute noch da, wo der Pastor verbrannt wurde. Man hat den Pastor, wie man ihn hat verbrennen wollen, auf einen Stuhl in den Scheiterhaufen gesetzt. Die Flammen schlugen rundherum und der Pastor saß drin und hat gelacht. Nachher hat man ihn nochmals in den Scheiterhaufen gesetzt, er saß drin und es war ihm immer noch kein Haar gesenkt. Zum dritten Mal hat man ihm dann die Gewänder, die er bei der Taufe anhatte, wir erinnern uns, er soll ja die Kinder im Namen des Teufels getauft haben, die hat man ihm dann angezogen und da ist er verbrannt. Also angeblich ist er auch noch lebendig verbrannt worden, denn wir wissen oftmals aus Berichten, die Opfer wurden bei einer Verurteilung zum Tod oftmals vorher stranguliert und dann erst die Leiche dann auf den Scheiterhaufen angebunden.
Quasi als Gnade, weil Verbrennen deutlich schmerzhafter ist.
Genau, ja, überhaupt grausam, also allein Die Vorstellung. Ne? Aber das Kreuz gibt es tatsächlich dort. Es gibt tatsächlich bis heute bei Auf und Prüm ein Kreuz, was halt eben an diesen Tod erinnert. Und das ist auch neulich mal erneuert worden.
Aber das zeigt ja auch wieder, wie weit dieser Aberglaube geht, dass der Bericht sagt, er konnte quasi am Anfang nicht verbrannt werden. Er hätte quasi den Flammen standgehalten.
Genau, und dann stellt sich wiederum die Frage, wenn das so war und er quasi also dann übernatürliche Kräfte gehabt haben, soll, wie haben sie es dann geschafft, ihn dann quasi dann festzuhalten und ihn dann nochmal dann zurück sozusagen zu zerren. Also da sind viele Fragezeichen, die sich da auftun, aber es ist halt eine Sage, die das halt eben so kolportiert und weitererzählt. Übrigens wird ja hier dann ja auch ein Student erwähnt, ein Student, der angeblich seinen Posten habe wollen, sozusagen ihn deswegen denunziert habe. Auch das ist überhaupt nicht bewiesen, wie auch der Hans-Josef Schad da nochmals erläutert hat. Denn das wird zwar immer wieder erzählt, aber wer dieser Student gewesen sein soll, ob das so stimmt, wissen wir nicht. In einer Sage heißt es nur, der Student sei damals zu Hilfe gerufen worden, als halt ein Kind getauft werden sollte. Und daher habe er dann, weil er Latein verstand, halt eben verstanden, was der Michael Kapensis da von sich gegeben habe bei der Taufzeremonie. Wie gesagt, ob es eine Beschwörungsformel war im Namen des Teufels, wissen wir nicht.
Du sprichst immer wieder in dem Kontext von Sagen. Wie viele Fakten haben wir denn zu dem Fall? Also gibt es da irgendwas, was wir tatsächlich wissen?
Ja, und das verdanken wir halt dem Hans-Josef Schad und natürlich auch generell allen anderen, die sich mit dem Thema Hexenverfolgung auseinandersetzen. Konkret bedeutet das zum Beispiel, es gibt ja Gerichtsakten aus der damaligen Epoche, die ausgewertet worden sind, über die wir auch berichtet haben. Im Fall von Michael Kapensis, dem Pfarrer, ist es aber so, dass es keine Protokolle gibt.
Wurden verbrannt oder getilgt, verloren gegangen.
Verloren gegangen, verbrannt, getilgt, im Laufe von anderen Kriegen, vielleicht mit Absicht. Es muss einen Prozess gegeben haben. Das heißt zwar in einer der Sagen, er sei vor ein Fehmegericht gestellt worden, also vor einer Art Versammlung der Bewohner, die ihn dann quasi eigenhändig halt verurteilt haben und hingerichtet haben, sowas wie eine Art Lynchjustiz angewendet haben. Aber das steht in einer der Sagen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber der Hans-Josef Schad hat sich, wie gesagt, die Mühe gemacht und hat echt mal recherchiert. Der hat zum Beispiel versucht herauszufinden, was wissen wir überhaupt über diesen Namen Kapensis, und meint, das ist die latinisierte Version von Kampen. Und dann gäbe es ja einen Lützkampen und einen Großkampen. Das sind zwei Dörfer, die sind gar nicht so weit weg in der Eifel. Vielleicht stammt er von dort, aber es gibt keinen Beleg. Dann hat er herausgefunden, in Saint-Vit, das ist auf der anderen Seite der Grenze in Belgien, da gäbe es auch Kampen. Aber auch da hat er keinen Bezug gefunden. Er hat in Archiven rumgesucht. Dann hat er versucht rauszufinden, es muss doch eine Liste geben von Pfarrern, von Priestern dieser Gemeinde von Au bei Prüm. Und hat dann eine Liste gefunden, da wird der Michael Kapensis erwähnt. Aber nur, dass er halt 1594 seinen Dienst angetreten habe. Übrigens, die Priester damals, die muss man sich nicht so vorstellen wie heute. Nicht Leute, die im Zölibat leben und Seelsorge betreiben. Das ist ja auch ein Grund, warum es die Reformation gegeben hat. Da muss wohl alles ziemlich verlottert gewesen sein. Was vielleicht auch dieser Hexenverfolgung Vorschub geleistet hat oder den Bezichtigungen, du könntest ein Hexer sein. Denn Michael Kapensis war nicht der einzige Priester, der damals in der Eifel als Hexer angeklagt wurde, verurteilt wurde und gestorben ist.
Ist das tatsächlich öfter passiert?
Genau, ist muss man leider wirklich so sagen. Ich habe auch am Anfang ja auch erwähnt, auch vermögende Bürger waren nicht davor gefeit, halt in diesen Verdacht zu kommen. Wir haben ja gerade Köln erwähnt, da gab es zum Beispiel ungefähr im gleichen Jahr, an dem unser Michael Kapensis gestorben ist, gab es eine vermögende Frau, Katharine Henot, die ist auch bezichtigt worden. Die hat bis zum Schluss, hat sie beteuert, dass sie keine Hexe sei, selbst unter der Folter, die ja damals so völlig normal betrachtet angewendet wurde, hat sie beteuert, sie ist unschuldig, ist trotzdem hingerichtet worden. Und danach gab es in Köln auch eine Welle an Hexen- und Hexerprozessen, wo noch mehrere weitere Unschuldige hingerichtet worden sind. Und das war, wie gesagt, eine vermögende Frau. Oder in Trier haben wir den Fall des Dietrich Flade, der reichste Bürger der Stadt, der ja auch da hingerichtet worden ist. Der hat sich übrigens ja am Ende dann selber bezichtigt, dann doch Hexer gewesen zu sein.
Nach der Folter.
Nach der Folter, genau. Aber zurück zu Michael Kapensis. Der Hans-Josef Schad hat am Ende dann doch etwas mehr herausfinden können. Er hat nämlich unter anderem eine Rechnung gefunden, der Auer Pfarrei, in der tatsächlich irgendwo auf einer der unteren Seiten eine Unterschrift zu finden war, nämlich von Michael Kapensis, auch als Pfarrer von Au. Und dann hat er die Gegenprobe auch gefunden, auch in dieser Liste, nochmal aufgetaucht und sagt, ja, das ist er. Also den Michael Kapensis hat es wirklich gegeben, das ist nicht nur eine Sagengestalt, dass man vielleicht zum Beispiel sich das später erfunden hat, in Verbindung mit einem anderen Priester, der woanders verurteilt worden ist, den hat es wirklich gegeben. Und so wie es den Michael Kapensis wirklich gegeben hat, das ist die Quelle, hat es ja auch, wie erwähnt, auch weitere Priester gegeben, die gar nicht so weit weg von Au entfernt auch der Hexerei bezichtigt wurden und gestorben sind. Es gibt einen bekannten Fall, das ist Petrus Hildebrand aus dem Eifeldorf Esch. Und Es gab damals ein gewisses Lotterleben auf dem Land. Ein Grund der Reformation war ja, dass halt quasi die Sitten wieder aufzurichten sei. Ein Grund für die Gegenreformation, das heißt, der Versuch des Papstes und der Bischöfe, der katholischen Bischöfe, der Reformation Einheit zu gebieten, war ja auch quasi wieder für Ordnung zu sorgen. Deswegen gab es ja auch zum Beispiel die Jesuiten, die auch da halt eben nochmal den Glauben verstärken wollten. Und in diesem Zusammenhang gab es sogenannte Visitationen. Das heißt, Beauftragte der Bischöfe sind aufs Land gezogen und haben sich mal umgeschaut, na, wie sieht's denn da aus in der Pfarrei, in Esch zum Beispiel. Und beim Petrus Hildebrand war das zum Beispiel so, dass er da mit einer Frau zusammengelebt hat und ich glaube auch Kinder hatte. Ging schon damals nicht, weil war ja Zölibat vorgesehen. Und der ließ sich davon wohl auch nicht ganz beirren und hat am Ende dann zwar halt eben auf die Gefährtin verzichtet, aber zeigte sich ansonsten wohl etwas uneinsichtig. Am Ende ist er dann halt dann eben so mit ähnlichen Argumenten wie bei Michael Campensis halt beschuldigt worden, ein Hexer gewesen zu sein und ist dann auch tatsächlich vor ein Gericht gezerrt worden und entsprechend auch zum Tode verurteilt worden. Im Jahre 1630, ungefähr 3 Jahre oder 1 Jahr vor dem Tod von Michael Campensis. Bei Michael Campensis wissen wir halt letztendlich nicht, warum gegen ihn diese Anschuldigungen erhoben worden sind.
Das Motiv ist unklar.
Das Motiv ist unklar, genau. Ob er jetzt vielleicht eine Gefährtin hatte, ob er Kinder hatte, ob er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen mit Finanzen, ob vielleicht wirklich jemand neidisch war auf seinen Posten, wir wissen es nicht.
Das ist ja auch so ein bisschen die Willkür der Überlieferung. Zu manchen Fällen findet man sehr viele Quellen und zu manchen fast gar keine oder die werden komplett in Vergessenheit geraten.
Genau. Was wir aber wissen, und das war ein weiterer Beleg, den Franz Josef Schad finden konnte, er ist auf einen Brief gestoßen, den damals der Bischof von Köln verfasst hat. Dazu muss man wissen, Auber Prüm gehörte politisch zum Kurfürstentum Trier, also dem weltlichen Besitz der Trierer Kurfürsten und Bischöfe. Aber die Pfarrei gehörte kirchlich zum Erzbistum Köln, also der Oberaufseher sozusagen, war also der Erzbischof von Köln. Der Erzbischof von Köln hat in seiner Funktion als Oberaufseher quasi einen Brief verfasst an einen Jesuiten in Münstereifel, also gar nicht so weit weg. Jesuiten, wie gesagt, waren sozusagen die Soldaten Gottes, beauftragt halt eben den Glauben wiederherzustellen und halt die katholische Kirche zu stärken. Ein Jesuit war übrigens auch Friedrich Spee, über den wir gleich noch zu sprechen kommen, der ja die Hexenverfolgung angeprangert hat und auch die Folter. Und in diesem Brief verlangt also der Kölner Bischof Ferdinand von Wittenberg, dass man doch bitte nach Au doch bitte jemanden entsenden sollte, um nochmal die Kinder zu taufen, um, Zitat in diesem Brief und übersetzt von Hans-Josef Schad, durch den verdächtigen Dienst der beiden in Au und Wiesbaum hingerichteten Pfarrer halt eben nochmal die besagten Kinder, die im Namen des Teufels ja getauft worden seien, nochmals neu zu taufen. Wiesbaum übrigens hier, weil auch wie in Esch auch dort ein Pfarrer tätig gewesen war, der auch hingerichtet worden war. Und das ist laut Schad halt eben ein Beweis auch dafür, dass wirklich in Au bei Prüm der damalige Priester halt eben wegen Hexerei hingerichtet worden sei. Und das kann halt nur der Michael Campensis sein, auch wenn er nicht hier konkret genannt werde.
Hans-Josef Schad hat sehr viel herausgefunden und du konntest tatsächlich auch mit seinem Sohn über die Arbeit von ihm sprechen.
Genau, denn Hans-Josef Schad ist vor ein paar Jahren gestorben, auch seine Frau, die ihn auch tatkräftig unterstützt hatte bei seiner Recherche. Wir haben über ihn ja neulich auch mal berichtet. Ich finde das Foto einfach klasse, was ihn da in Artikel von uns zeigt. Da siehst du also einen jungen Mann, Dorfschullehrer in den 60er Jahren, wie er da halt eben vor seinem Haus sitzt, lässig auf einem Sofa und wahrscheinlich gerade entweder Aufsätze korrigiert oder vielleicht einer neuen Geschichte hinterher ist, wer weiß. Und die haben seine ganzen vielen Aufsätze, die er über die Jahrzehnte in verschiedenen Publikationen und auch Zeitungen veröffentlicht hat, nochmal neu zusammengetragen und in einem neuen Buch zusammengefasst. Und wir konnten uns halt eben mit dem Sohn von ihm unterhalten über Franz Josef Schad und auch, was es mit dem Kreuz oberhalb von Aubert Prüm auf sich hat, das bis heute an den Campensis erinnert. Paul Schad ist der Sohn von Hans-Josef Schad und wir haben uns mit ihm getroffen und ihn mal über seinen Vater ein bisschen ausgefragt. Herr Schad, woher kam denn eigentlich Ihr Vater? Der war ja nicht gebürtig aus Au.
Mein Vater ist geboren in Roxheim, das ist bei Bad Kreuznach an der Nahe, im Weinbaugebiet, ist aber dann als kleiner Junge vom örtlichen Pastor auf ein Internat geschickt worden und hat dann im Anschluss in Trier an der Lehrerakademie eine Ausbildung zum Grund- und Volksschullehrer gemacht.
Und dann ist er nach Au geschickt worden oder hat er sich das dann selber ausgesucht?
Nein, er hat an der Akademie hier in Trier meine Mutter kennengelernt, die gebürtige Eiflerin ist, also aus Winterscheid stammt. Das ist ein Ort in der Nähe von Au. Und als die beiden dann heiraten wollten, haben sie sich um eine gemeinsame Stelle bemüht und sind dann quasi zufällig nach Au gekommen, weil dort zwei Stellen gleichzeitig frei wurden.
Und in Au hat er dann gearbeitet als Volksschullehrer?
Genau, in Au gab es eine eingleisige Schule, das heißt, da waren 9 Schuljahre in einem Klassenraum versammelt. Da waren ja auch nicht sehr viele Kinder zu dieser Zeit, das waren dann vielleicht so 35 Stück oder so in allen Schuljahren. Und diese Generation Lehrer hat halt vom 1. bis zum 9. Schuljahr parallel alle gleichzeitig unterrichtet, was sicherlich auch eine lustige Veranstaltung war.
Wie kommt er denn dann dazu, sich dann mit der Geschichte der Westeifel zu beschäftigen? Er hat ja nicht nur über den Priester Campensis Recherchen betrieben.
Nein, im Gegenteil. Er war sehr, sehr interessiert an allen Aspekten der Heimatgeschichte, an den Ereignissen im Dorf, an den Geschichten und Sagen, die dort erzählt wurden. Die hat er alle aufgesogen und hat versucht, die niederzuschreiben oder zu analysieren.
Das fing ja am Anfang ja auch wirklich ganz einfach mit Matrizen, also mit Flugblättern sozusagen, die er im Dorf verteilt hat, oder?
Ja, genau. Er hat seine Forschungsergebnisse, also wenn er Dinge rausgefunden hat, zum Beispiel über Hausnamen in den Dörfern oder über überlieferte Geschichten, da gibt's ganz, ganz viele Sagen und märchenartige Dinge, die er dann aufgeschrieben hat. Und er wollte dann auch, dass die quasi dem Dorf zur Verfügung gestellt werden, hat die dann selbst im Handbetrieb auf Matrizen, also auf Schreibmaschine getippt, auf Matrizen abgezogen, zusammengetackert und im Dorf dann verteilt. Das war dann Auflagen von, weiß ich nicht, 50 Heften oder so, die dann sich mit den verschiedenen Aspekten der Dorfgeschichte befasst haben. Und da kam dann irgendwann auch diese Sage von dem angeblichen auferbrannten Pastor zum Vorschein, von dem immer in verschiedener Art und Weise erzählt worden ist. Da gibt es also ganz viele Ausschmückungen. Der ist auf den Bock geritten, hat sich in Werwolf verwandelt. Weiß der Teufel, das ist natürlich alles Hokuspokus. Aber er hat gedacht, da muss ja irgendein wahrer Kern dran sein und hat dann versucht, historisch zu belegen, ob oder dass dieser Mensch gelebt hat.
Und das hat er ja dann auch rausgefunden. Er hat ja dann auch eindrucksvoll in dem Detail beschrieben, wie er halt bei dieser Recherche vorgegangen ist. Es gab damals ja schon ein Kreuz oberhalb von Au, was an den Pfarrer Campensis erinnerte, aufgesetzt auf einem schweren Mühlstein. Und Sie waren damals ja dabei, als Jugendlicher, oder?
Ja, das stimmt. Ich war damals, das muss so ungefähr 76 gewesen sein, ich war da wohl 14 Jahre alt. Damals gab es in der Gemeinde Au eine sogenannte Flurbereinigung. Das heißt, da wurden aus Effizienzgründen die Grundstücke der Bauern zusammengelegt zu größeren Einheiten. Dadurch wurden auch die Wege verschoben und die Zuwegungen zu den einzelnen Feldern. Und in dem Zusammenhang berührte man dann irgendwann auch diese Stelle, an der der Pastor angeblich verbrannt worden ist und an der immer noch der Mühlstein lag, auf dem irgendein Friedhofskreuz stand. Und das war so eine Art Wegekreuz. Und im Zuge der Flurbereinigung ist das halt mitten in ein Grundstück geraten und stand dann dort quasi unangetastet mitten im Feld und musste irgendwie weg, weil es gestört hat.
Und Ihr Vater hatte gehofft, da vielleicht noch Hinweise zu finden auf das Grab von Campensis, vielleicht sogar Überreste von seiner Person, aber das war nicht der Fall.
Nein, ich glaube nicht. Erstmal war es merkwürdig, dass dort oben auf der Höhe, das ist ja eine kleine Erhebung, ein Berg oberhalb von Au, dass dort überhaupt ein Mühlstein rumliegt. Ich meine, der muss ja irgendwie dahin gekommen sein. Die Mühle war unten im Tal, in Schlausenbach, das war ein weiter Weg und ein schwerer Stein, der da hochgeschafft worden ist. Und das hat ihn also sowieso schon interessiert. Warum ist das so? Warum ist dieses schwere Ding da oben? Und dann, als es weg musste, haben die Bevölkerung oder irgendwer aus der Gemeinde, der Bürgermeister oder wer auch immer, ihn gebeten, doch dabei zu sein und sich darum zu kümmern, dass dieses Ding aufgehoben wird und verschoben wird an einen neuen, in der Nähe liegenden Weg, damit es nicht ganz verloren geht.
Und Sie waren ja 14 Jahre damals dabei. Mussten Sie mit anpacken?
Nein, das war schon auch eine größere Sache. Ich meine mich zu erinnern, dass auch das Landesmuseum damals eingeschaltet wurde und zugegen war, weil man dachte, man fände vielleicht irgendwelche Überreste, die auf, weiß ich nicht, so ein Feuer oder irgendwas hindeuten oder sogar auf ein Grab. Ich meine, Grab war es nicht, es war ja nur eine Hinrichtungsstätte sozusagen.
Ja, also gefunden hat man tatsächlich dann nichts in Verbindung mit Campensis, aber das Kreuz steht ja heute weiterhin da oben.
Ja, das ist ein paar hundert Meter um die Ecke verschoben worden und wieder aufgestellt worden, auch auf diesen 4 Findlingen, auf denen dieser Mühlstein ruhte. Und man hat dann ein Kreuz entworfen, ich glaube, mein Vater hat ein Kreuz entworfen, das dann an den Pfarrer Campensis erinnert und in diesem Mühlstein wieder aufgestellt wurde und heute auch noch dort steht und zu besichtigen ist, ja.
Hans-Josef Schad, ihr Vater, er ist ja vor ein paar Jahren verstorben, ihre Mutter auch. Aber er hat ja im Laufe seines Lebens ja etliche Aufsätze verfasst, die in verschiedensten Publikationen veröffentlicht worden sind. Sie haben mir erzählt, als Sie dann damals halt seinen Nachlass sortiert haben, haben Sie quasi die Originaldokumente gar nicht mehr finden können.
Nein, wir hatten eigentlich damit gerechnet, da bergeweise Schriften zu finden. Das war aber gar nicht der Fall. Wir haben faktisch fast gar nichts gefunden. Das hat sich dadurch erklärt, dass er natürlich, wenn er Aufsätze oder Beiträge für Zeitungen oder für Jahrbücher des Kreises Trier-Saarburg und so weiter geschrieben hat, dann hat er die auf der Schreibmaschine geschrieben, hat die Originale per Post verschickt und dann waren sie weg. Und die sind ja dann, und das, ich spreche über einen Zeitraum von 30 Jahren, also die ersten entstanden ja schon Anfang der 60er Jahre, die sind ja niemals digitalisiert worden, die wurden verschickt, wurden einmal gedruckt und dann waren sie verschwunden. Er hat aber die Publikationen, in denen sie erschienen sind, ordentlich gesammelt, hat seine Artikel markiert, das haben wir dann später festgestellt, und meine Schwester hat sich die große Mühe gemacht, alle diese Texte einzuscannen, zu digitalisieren und zu redigieren und eben zusammenzufassen, damit sie einmal gebündelt vorliegen.
Und das ist jetzt auch der Fall, das ist im Buchhandel erhältlich. Das Buch heißt Land zwischen Fenn und Schneifel. Das ist ja nicht nur der Pfarrer Campensis, ihr Vater hat sich ja auch mit Schmuggelgeschichten beschäftigt zum Beispiel. Gibt es denn eine besondere Geschichte, die Ihnen besonders gefällt aus diesem ganzen Konvolut?
Also es gibt eigentlich keine spezifische Geschichte, die mir besonders gut gefällt. Ich habe jetzt beim Durchlesen festgestellt, dass er Mitte der 60er Jahre und Ende der 60er Jahre sich sehr, sehr viele Gedanken über Europa, über europäische Gedanken, über Grenzen, deren Bedeutungen und deren Sinn und Notwendigkeit gemacht hat. Das finde ich besonders bemerkenswert, weil das ja eine lange Zeit vor der Zeit war, in der Europa zusammenwuchs und die Grenzen verschwanden. Und da war er wohl sehr hellsichtig und das hat mich beeindruckt.
Herr Schad, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, und ein berühmtes Buch, was sich auch mit den Hexenprozessen auseinandersetzt, ist die Cautio Criminalis von Friedrich Spee. Und in der Cautio Criminalis gibt es auch einen Abschnitt, der sich auf unseren Priester Campensis beziehen könnte, richtig?
Genau, wahrscheinlich wissen wir ehrlich gesagt nicht, wahrscheinlich würden uns Historiker das jetzt um die Ohren hauen, denn tatsächlich ist es nicht bewiesen, aber es ist schon etwas auffällig aus meiner persönlichen Sicht. Der Friedrich Spee war ja auch Jesuit gewesen, hat auch tatsächlich etwa in der Zeit gelebt, in der unser Michael Campensis hingerichtet worden ist. Er ist 5 Jahre später gestorben und er war ja in Trier tätig, Friedrich Spee, und der war tatsächlich Zeitzeuge dieser Hexenverfolgungsprozesse, hat auch vermeintliche Hexer oder Hexen begleitet oder im Gefängnis besucht und wird sich da ein Bild gemacht haben, und der fand das nicht in Ordnung, was da passierte. Er hat sich aber gehütet, das jetzt quasi in Frage zu stellen, also dass es Hexen gäbe, sonst wäre er vielleicht selber schnell in Verdacht geraten, ein Bündnispartner des Teufels zu sein. Aber er hat halt in seiner von dir erwähnten Cautio Criminalis halt eben die Art und Weise kritisiert, wie man an diese vermeintlichen Geständnisse herangekommen sei, nämlich durch die Folter. Und das hat er rundweg abgedehnt mit verschiedenen Argumenten. Und er hat sein Buch aufgebaut mit verschiedenen Fragen. Und in einer dieser Fragestellungen, die da heißt, ob eine Angeklagte, die auf der Folter nichts gestanden hat, trotzdem verurteilt werden darf, dann nimmt er unter anderem Bezug auf einen bestimmten Priester. Darf ich mal kurz vorlesen?
Klar.
Okay. Also, und er bezieht sich da offensichtlich übrigens auf die Katharine Henot, die vermögende Bürgerin aus Köln, die ja, wie gesagt, auch unter der Folter verneint hat, eine Hexe zu sein und auch insofern auch für einen handfesten Skandal gesorgt hat. Ihr Bruder hat übrigens dafür gekämpft, dass sie rehabilitiert wird, also damals. So, also offensichtlich nimmt er dafür Bezug. Und dann sagt er, erst kürzlich hat man eine Angeklagte zum Flammentode geführt, die 3, 4, ja 5 Male gefoltert worden war. Mit lauter Stimme bestritt sie, schuldig zu sein, hielt das durch alle Folterqualen hindurch bis zum Richtplatz aufrecht und bestieg, nachdem sie es auch dort auch noch einem Notar erklärt hatte, den Scheiterhaufen. An anderen Orten ist das mehrfach vorgekommen, und jetzt kommt's, und neuerdings ist es sogar einem Priester so gegangen, der wegen Hexerei angeklagt war, wovon doch eigentlich der Fürst hätte benachrichtigt werden müssen. Aber ich will auf Beispiele verzichten. Hans-Josef Schad schreibt da halt in seinem Aufsatz, ach, hätte doch der Friedrich Spee doch konkret gesagt, welchen Priester er gemeint. Wer weiß, vielleicht war ja der Michael Campensis gemeint. Aber ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Auch das wieder eine offene Fragestellung, wer hier gemeint sein könnte. Ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, der Michael Campensis wird sehr wahrscheinlich vor ein Gericht gestellt worden sein, aber wir haben keine Gerichtsakten und Dokumente. Und in einer Sage heißt es ja, dass er in Wirklichkeit vor einem Fehmegericht gestanden habe. Aber nochmals, wir wissen es nicht.
auf jeden Fall hatte er wahrscheinlich kaum Chancen, da noch irgendwie wieder rauszukommen.
Nein, also wenn er einmal drin war, wie so viele leider andere, wir haben es ja gerade erwähnt, über 1000 Opfer in der damaligen Epoche. Aber es hat ja Menschen gegeben, wir haben ja Friedrich Spee gerade erwähnt, die sich sehr wohl dagegen gestellt haben damals. Ein anderer zum Beispiel, der sich dagegen ausgesprochen hat, ist zum Beispiel Cornelius Loos. Über den wird es übrigens in Balde eine umfangreiche Schrift geben, erstellt an der Universität Trier. Wir werden da in einer der kommenden Folgen darauf zu sprechen kommen und da auch das Thema der Hinrichtung von Priestern in der Eifel auch nochmal breiter und ausführlicher nochmal thematisieren.
Ein katholischer Priester wird im 17. Jahrhundert in einem Dorf in der Eifel als Hexer verbrannt. Mehr zu Hexenprozessen in der Region Trier könnt ihr auch in anderen Folgen von Porta, das Tor zur Geschichte, hören. Mehr zu anderen Kriminalfällen in der Region haben wir übrigens auch für euch in unserem True Crime Podcast Spurensuche. Hört gerne mal rein.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@volksfreund.de. Wir freuen uns über eure Anregungen, Hinweise und auch Kritik. Bis dann.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.